Und der dritte Kronzeuge, Rainer Hochstein, wird am 26.02.1975 verhaftet, einfach vor der Lorenz-Entführung. Er sagt sofort aus und verlangt sofort, einen Mann vom Verfassungsschutz zu sprechen. Das alles kommt natürlich auch in den Akten vor und wird im Laufe des Prozesses deshalb erwähnt, weil zufällig einer, der in dem Verfahren angeklagt war, in Hamburg wegen einer anderen Sache vernommen wurde und gesehen hat, wie Hochstein in Begleitung eines damals führenden Verfassungsschützers in Berlin, der schon im Zusammenhang mit Schmicker sehr aktiv war, gesehen wurde. Und dieses Datum war halt in den Akten nirgends zu finden. Wir hatten uns das notiert und dann auch im Prozess erst ziemlich spät benutzt, um Hochstein zu erschüttern. Und bei Hochstein war es ähnlich wie bei anderen. Er hatte erst einen sehr glaubwürdigen Eindruck gemacht, ist ziemlich selbstsicher aufgetreten, hat Sachen, wo wir ihn widerlegen konnten, einfach umgedreht. Und zum Beispiel war, dass bei Zeugenaussagen gesagt wurde, der und der hat geschossen. Die Witwe von Herrn Drenkmann gesagt hat, also der Blumenbote wäre der. Dann hatte Hochstein vorher gesagt, das war aber ein anderer und hat dann seine Aussage im Gerichtssaal korrigiert. Und er hat gesagt, ja, da hat er sich halt geirrt. Hat dann gesagt, er hätte von einem von uns gehört, dass zwei Personen auf Drenkmann geschossen haben. Und hat er das ballistische Gutachten des BKAs allerdings dargestellt, dass halt nur einer geschossen haben kann, weil die drei Schüsse aus einer Waffe kamen. Das hat Hochstein dann im Gerichtssaal gesagt, ja, ich hätte geschossen, also er hat mich beschuldigt dann. Und diese Widersprüche gingen einfach total locker rüber, weil die Richter alle Fragen, die dann von den Anwälten kamen, abgebügelt haben. Das ist gerichtsbekannt, das wurde schon mal gefragt. Und er stand eigentlich ziemlich glaubwürdig da. Und wir hatten dann als Taktik im Verfahren, wo sechs angeklagt waren, einen der Angeklagten, der ein Alibi hatte, das war Fritz Teufel. Und wir haben dann die Bundesanwälte erst plädieren lassen. Sie haben halt ihre Anträge gestellt, lebenslänglich wegen Mordes und 15 Jahre für die da im Verfahren nicht wegen Mordes angeklagt waren. Unter anderem auch Fritz Teufel. Und nach den Plädoyers sind die Anwälte wieder in die Beweisaufnahme gegangen mit dem Antrag, Fritz Teufel hat ein Alibi. Das Gericht hat das erst gar nicht geglaubt, hat es für einen Spaß gehalten, weil Teufel bekannt war für jemanden, der viel Späße macht. Und sind dann eigentlich erst zur Erkenntnis gekommen, als dann Arbeits, weil Fritz Teufel irgendwann mal müde war während des Kampfes und dann in Essen in einen Betrieb gegangen ist, dort normal mit gearbeitet hat, zwar mit falschen Papieren. Und als der erste Arbeitskollege von Fritz dann im Gerichtssaal kam und Hallo sagte, war für den Richtern klar, die Geschichte stimmt und der Prozess kriegt einen anderen Verlauf. Es gab dann eine Geschichte, die da Hochstein in Hamburg, wie fast alle Kronzeugen, alle Verräter, immer den Prozess, was auch festhalten, immer ihren eigenen Prozess vor denen der Hauptangeklagten haben, damit sie felsenfest und juristisch festgenagelt sind. Und auch beim Verfahren in Hamburg gegen Hochstein wurde ein Abschnitt ausgelassen. Es ging um einen Raubüberfall auf einen Mieterwarenladen in Bielefeld. Das ist eigentlich sehr lustig, aber der entscheidende Punkt ist, dass Hochstein ausgesagt hat, er hätte sich mit mir getroffen in Berlin und mit mir und mit Inge Fied und wir hätten ihnen praktisch 4.000 Mark übergeben aus dem Banküberfall, der gerade an dem Tag stattgefunden hätte. Und er könnte dann mit Sicherheit sagen, dass wir zu diesem Zeitpunkt in Berlin waren und dann mit Sicherheit auch an diesem Banküberfall beteiligt waren und auch dann während der Drenkmann-Zeit halt in Berlin waren, das weiß er ganz sicher. Und das Problem war dann, dass die Anwälte jetzt halt wissen wollten, warum es in seinem eigenen Verfahren nicht zur Verurteilung gekommen ist. Es musste dieser Richter aus Hamburg geladen werden. Der gab dann zu, dass der Hochstein während der Vernehmung dieser beiden überfallenen Frauen in dem Laden Hochstein ausgeschlossen hatte, sodass diese Frauen ihn nicht sehen konnten. Und das hat einen Grund. Die kamen dann bei uns als Zeugen und waren total verängstigt. Sie hatten vor Hochstein immer noch Angst. Sie hatten ihn im Gerichtssaal auf Bildern wiedererkannt und angefangen zu zittern, weil dieser Überfall wirklich brutal vonstatten gegangen sein muss. Und sie haben ihn dann im Gerichtssaal einwandfrei wiedererkannt. Und somit war klar, dass die erste Aussage von ihm zusammengebrochen ist weil das Datum konnte nicht mehr stimmen, wann er in Berlin war. Hochstein selbst hat übrigens in der Motivation etwas anderes gesagt als viele Kronzeugen. Er hat nämlich gesagt, er war bereit, den Kronzeugen zu spielen, weil wir ihn nicht aufnehmen wollten. Er hatte sich bei uns beworben und wir haben die Aufnahme verweigert. Das gab es bis dahin auch noch nicht. Trotzdem hat es ihn natürlich nicht daran gehindert, im Fall Drenkmann genau zu schildern, wie alles abgelaufen sein soll, weil er es ja von Erzählungen kannte. Und auch da hat er halt einen Fehler gemacht, weil er gesagt hat, wir wollten vor Drenkmann erst einen anderen Richter in Berlin entführen, hatten uns das dann aber spontan anders überlegt, weil die Wohnung war so schlecht einsehbar. Zufälligerweise hat einer von diesen Richtern, die im Verfahren bei uns oben saßen, in dieser Straße gewohnt, wo wir den anderen Richter halt observiert haben. Er ist dahin an diese Stelle und meinte, man konnte das Haus überhaupt nicht sehen. Also er selbst hat es wirklich überprüft. Das war wieder ein Punkt, wo die Unglaubwürdigkeit Hochsteins größer war. Und er hat in dieser zweiten Vernehmung halt immer mehr Widersprüche zugelassen. Und der entscheidende Punkt war, dass er dann zugegeben hat, dass er beim Verfassungsschutz Aussagen gemacht hat und sich aber allerdings an den Zeitpunkt nicht erinnern konnte. Nun mussten die ganzen Staatsanwälte geladen werden, die dann allmählich zugaben, ja, Hochstein hat schon etwas früher, 14 Tage früher ausgesagt, das war Spitalski, unter Eid. Dann kam der Chef vom Berliner Verfassungsschutz, der sagte, Hochstein hat schon 4 Wochen früher ausgesagt, unter Eid. Somit hatte der Staatsanwalt eigentlich einen Meineid geleistet. Das Verfahren gegen den Staatsanwalt ist dann nach 8 Jahren eingestellt worden. Und der Verfassungsschutz wollte die Akten über Hochsteins Aussagen nicht rausrücken. Daraufhin hat der vorsitzende Richter zu mir gesagt, er würde mich innerhalb von 24 Stunden freisprechen, wenn der Verfassungsschutz die Akten nicht einreicht. Diese Akten waren dann morgens ganz früh da. Ne? Und eigentlich war es auch ganz gut, dass diese Akten da waren, weil es waren die Widersprüche schriftlich niedergehalten, weil Hochstein beim Verfassungsschutz teilweise andere Sachen erzählt hat. Und er hatte einmal frei Fritz Teufel als tatbeteiligt beschuldigt. Und damit ist Hochstein dann endgültig zusammengebrochen, weil klar, gegen das Alibi von Fritz kam er nicht an. Und dass der Richter, weil eigentlich muss man da sehr vorsichtig sein, weil die natürlich in anderen Verfahren genauso viele Widersprüche hatten und trotzdem die Leute verurteilt haben. Ohne Beweise, ohne alles. Und dass der damalige Vorsitzende Geuss ein total autoritäres Arschloch war, kam uns zugute, weil er wollte nicht den Hampelmann in der Öffentlichkeit spielen für die Staatsanwaltschaft. Er wollte nicht uns verurteilen und dann dastehen als derjenige, der Schuld hat. Und er hat uns im Komplex Drenkmann dann freigesprochen.